Hallo, herzlich willkommen, liebe Kummerkon-Freunde. Es ist wieder Zeit für einen aufregenden Podcast. Wir haben die Luftmatratze der Informationen wieder für euch ausgerollt und aufgepustet. Heute mit Dr. Stefan Franzke, CEO bei Berlin Partner und Entrepreneur steht hier auf meinem Zettel. Mein Name ist Tim Lindenau. Stefan, hallo.
Ja, hallo Tim, grüß dich.
Also wir wollen den Leuten heute mal ein bisschen was mitgeben. Es ist ja tatsächlich heute jemand von der obersten Stelle da. Ja, also ich habe Fragen noch und nöcher mitgebracht. Berlin Partner, wie wird man das? Was ist denn überhaupt ein Berlin Partner? Und natürlich ganz viel auch zu deiner Person, weil wir wollen heute ein bisschen von dir lernen. Wir wollen heute mal ein bisschen gucken, wo kommst du her? Wo geht das alles hin? Ich sage ja immer. Man ist ja nicht als XY auf die Welt gekommen, es gab ja auch einen Weg dahin. Und da bin ich sehr gespannt, was du uns da heute erzählen kannst, Leute. Und wenn ihr den Kummerkon-Podcast noch nicht abonniert habt, dann jetzt. Liebe Grüße ins Internet, wir sind auch auf YouTube und jetzt fangen wir mal an. So, Dr. Stefan Franzke, da steht ein Doktor vor.
Ganz genau.
So ein medizinischer Doktor oder so ein aus dem mechanischen Bereich, aus dem wissenschaftlichen Bereich?
Ja, das ist immer so eine Eingangsfrage, wenn man das Thema Doktor sieht. Also tatsächlich habe ich mit Medizin nichts am Hut. Ich genieße die gute Medizin, die wir in Deutschland und in Berlin haben, aber tatsächlich bin ich Maschinenbauingenieur.
Ja, das ist ein knüppelhartes Studium und das hast du, so wie ich das hier in meinem Zettelchen entnehme, in Hannover gemacht.
Ja, tatsächlich. Ob das jetzt knüppelhart ist, ich habe es als solches gar nicht empfunden. Manche sagen, das ist härter als andere, das weiß ich nicht, weil ich habe nur das eine studiert. Jeder hat ja so eine gewisse Begabung und scheinbar war das meine Begabung.
Und Hannover, Niedersachsen, da solltest du auch beruflich nochmal starten. Da warst du nämlich Geschäftsführer. Leiter des Innovationszentrums Niedersachsen, zuständig für das nationale und internationale Marketing des Bundeslands. Und da habe ich mich gefragt, wie macht man denn Marketing für ein Bundesland und dann auch noch für Niedersachsen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Aber bevor ich das gemacht habe, vielleicht einen kurzen Einstieg, war ich tatsächlich bei einer Ausgründung der Universität Hannover beschäftigt, wo ich dann auch promoviert habe. Und mein damaliger Doktorvater, der hat schon immer Politiker beraten, unter anderem auch den Vater von Ursula von der Leyen, Herrn Albrecht, der Ministerpräsident in Niedersachsen war, und unter anderem auch Herr Gabriel. Und Herr Gabriel hatte mal die Bezirksregierung abgeschafft und mein damaliger Doktorvater hat gesagt, Stefan, wir haben da so ein Pro-Bono-Projekt, wir beraten jetzt mal Niedersachsen, weil die wollen da was richtig Großes ändern. Das war nachher mein Einstieg, um für Niedersachsen zu arbeiten, nachdem ich 7 Jahre in dieser Ausgründung gearbeitet hatte. Und wie verkauft man das Bundesland Niedersachsen, habe ich mich auch gefragt. Habe ich erstmal eine Studie angelegt, eine Umfrage. Was denken denn die Leute national und international über Niedersachsen, so dass man so sich seinem Produkt nähert? International war es relativ einfach, es war vollkommen unbekannt. Keiner hatte irgendeine Ahnung. Wenn man so in Deutschland gefragt hatte, weiß ich noch ganz genau, war die höchste Nennung bei 20% und tatsächlich kannte man Herrn Schröder. Also es war das Schröderland und dann auf 5%, 15 der freien Nennung war das Volkswagenland. Also dachte ich, naja, das ist so ein Bundesland zu verkaufen mit sozusagen dem Erfinder von Hartz IV und Volkswagen ist vielleicht nicht so einfach, insbesondere wenn man sieht, dass man ein sehr, sehr großes Portfolio am Bundesland hat. Also an der holländischen Grenze sehr große Wirtschaftskraft mit einer Arbeitslosenquote von 2%. An der Grenze zu Mecklenburg-Vorpommern, Lüchow-Dannenberg, sah es ganz düster aus zum damaligen Zeitpunkt, Arbeitslosigkeit von 16%. Also das Produkt dann 11 Jahre lang zu gestalten und zu verkaufen, hat mich eigentlich fit gemacht dann für Berlin, weil Vertrieb ist halt schwer, wenn das Produkt nicht klar umschrieben ist und in einem Flächenland ist es nicht klar umschrieben.
Ja, also böse Leute würden jetzt natürlich sagen, auch Hannover hat eher so den Charme von einem Baumarkt auf ganz vielen Quadratmetern. Schwierig, das wirklich sexy zu machen. Aber was war denn der erste Hebel, den du da gedrückt hast, um zu sagen, den Punkt stelle ich raus? Also was war für dich die Prio? Was hast du oben auf den Thron gesetzt? Wo hast du die Edelsteine reingeklebt, an welches Argument für Niedersachsen?
Ja, auf jeden Fall war es nicht das Argument, dass Hannover sexy ist, weil Hannover ist vieles, aber nicht sexy. Das kann man anderen Metropolen, zum Beispiel Berlin, zuschreiben. Naja, man muss wirklich gucken, dass man Niedersachsen letztendlich nicht als ein Flächenland verkauft, sondern wirklich die regionalen Stärken rausgreift. Das kann beispielsweise die große Forschungsintensität im Städtedreieck Hannover, Braunschweig, Göttingen sein. Das kann aber auch der Zugang zu Metropolen wie beispielsweise am Speckgürtel Hamburg sein. Das kann aber auch das studentische Leben um Oldenburg herum sein, beziehungsweise dann auch zu Bremen hin. Also das muss, man muss sich schon ganz genau rausgucken, was man wo wie verkauft. Auch wir hat ja gerade jetzt in Kürze wieder ein neuer IPCC-Bericht gezeigt, dass das Klima sich dramatisch ändern wird, viel schneller als gedacht. Und Niedersachsen war beispielsweise ein Land, was man gut nutzen kann zum Thema Energiewende. Das haben wir verkauft, also viel Biogas auf der Fläche, vor der Küste Windkraft offshore. Das sind dann so Themen, die dann natürlich nicht für das ganze Land gelten, sondern die man regional rausgreift. Also, und ich glaube, das muss man im Marketing ganz genau gucken, mit welcher Zielgruppe spricht man und wie ist das eigentliche Produkt. Ich bin der Meinung, man kann im Marketing, und damit bin ich immer gut gefahren, sehr realitätsnah, aber doch immer so einen halben Meter vor der Zukunft, vor der Gegenwart sein. Das Marketing so ein bisschen zieht auch das Produkt, dass das Produkt dann auch nochmal Gas geben muss, sich weiterzuentwickeln, um das Marketing, die Marketing-Anspruch auch einzulösen. Aber es darf sich nicht zu weit entfernen.
Okay, das heißt also, da ist denn das Größte, was man rausgeben kann, nicht noch die Expo damals von 2000, sondern da guckt man eher nach vorne statt zurück.
Na, die Expo 2000, die hat natürlich Hannover insbesondere beflügelt. Die Expo, glaube ich, von den Zuschauerzahlen, von den Besuchern war kein Erfolg. Aber das, was in Hannover passiert ist, nämlich ein neues Lebensgefühl zu geben, das war tatsächlich gut. Und ich habe ein bisschen später in dem Verkauf von Niedersachsen angefangen, nämlich 2003. Von daher gab es da ein paar Sachen. Und es gibt ja das, was im Moment dramatisch im Wandel ist, die großen Kongresse, die großen Messen, war natürlich auch ein Thema. Man hatte mit der Industriemesse, mit der CeBIT, die es mittlerweile nicht mehr gibt, mit einer Agrarmesse wirklich große internationale Leitmessen, die man hatte. Das ist aber genau jetzt die Herausforderung, übrigens auch schon vor der Pandemie, dass die Messegesellschaften ja immer gezwungen sind, Quadratmeter zu verkaufen und es nicht geschafft haben, Sachen emotional aufzuladen, anders als beispielsweise eine South by Southwest oder eine Consumer Electronic in Las Vegas. Also
klingt aber auch geiler.
Also das stimmt.
Las Vegas klingt halt geiler als Hannover.
Ja, wobei, warst du schon mal in Las Vegas?
Ja.
Findest du es da geil?
Für 3 Tage für so eine Messe schon. Also am 4. Tag musst du gehen, aber ich verstehe. Aber das ist natürlich ein geiles Argument. 3 Tage und im Dunkeln geht's. Also, Aber ist das eine Arbeit von einem Entrepreneur?
Nee, das ist vielleicht noch gar nicht die Arbeit als Entrepreneur, aber tatsächlich habe ich mehrere Unternehmen gegründet. Manche erfolglos und manche erfolgreich.
Das haben wir hier im Podcast auch schon häufiger gehört. Wir sprechen ja auch mit GründerInnen hier im Podcast und Leute, die dem KomaCon-Podcast auch öfter mal zuhören, werden ja auch wissen, darum geht's ja auch nicht immer primär beim Gründen, dass wirklich jeder Schuss sitzt, ist natürlich geil, ne? Auf Rückschläge können wir alle gerne verzichten, aber dass auch mal Fehlschläge dazugehören.
Ja, das kann man rückblickend immer sagen, wenn man es gut überlebt hat. Ich glaube, wenn man dann in dem Zeitpunkt des Rückschlags ist, wird man das vielleicht ein bisschen anders beurteilen, weil man vielleicht noch nicht so richtig weiß, was man gerade in der Krise gelernt hat. Das sieht man natürlich immer rückblickend, so wie man rückblickend immer schön seinen Lebenslauf in so eine rote Linie reinnehmen kann, als wenn das alles aufeinander aufbaute, was vielleicht in dem Moment sehr zufällig erschien. Aber na klar, kann man viel lernen dabei.
Was hast du gelernt? Was war so der erleuchtendste Moment aus dem Scheitern?
Oh, wahnsinnig viele. Ich kann eine kleine Anekdote. Bei dem ersten, was ich mit Freunden gegründet hatten, wir hatten also 15 verschiedene Ideen und wollten parallel zu unseren Jobs, die wir hatten, noch eine Firma gründen. Das war, jetzt müssen wir mal ein bisschen in die Luft gucken, vielleicht vor 15 Jahren, da haben wir das auf das Thema LEDs gesetzt, also damals LEDs, nur Weißfarben, nicht dimmbar, schrecklich sozusagen, kam gerade die neueste Entwicklung aus Asien, dass sie dimmbar sind mit verschiedenen Farbwerten, und da haben wir gesagt, wir bringen das groß in Europa in den Markt rein, und wir haben alle Fehler gemacht, die wir machen können. Wir haben zwar deutsches Design, also Leuchtmittel gehabt, aber wir haben unseren Vertrieb beispielsweise schon bezahlt nach Abschluss. Der hat uns dann wahnsinnig viele Abschlüsse vorgelegt, die dann innerhalb der ersten 30 Tagen wieder gekündigt worden sind. Leider mussten wir die Provision nach Abschluss zahlen und nicht nach der Kündigung. Das war so ein Thema. Und dann haben wir vollkommen überschätzt, wie schnell Handel, wenn er ein Thema ersetzt hat, so ein Thema disruptiert. Nämlich die Firma war dann zu Ende, als IKEA die ersten G10-Lampen-LED direkt neben der Kasse aufgestellt haben, sozusagen auf dem Krabbeltisch. Mhm. Da konnten wir unser Geschäftsmodell einstellen. Das heißt, wir waren nicht schnell genug, hatten nicht die Marke, aber es hat trotzdem Spaß gemacht, 2-3 Jahre.
Und dann hast du aber neue Anläufe genommen.
Vielleicht
genau. Irgendwie auch eine Anekdote von etwas, was sehr gut funktioniert hat, eine Sache, wo du rückblickend sagen würdest, ja, das hätte ich jetzt auch nochmal so in der Art wieder gemacht.
Na, da möchte ich, ich hatte das Vergnügen, an einem Aufbau mit dabei zu sein. Das habe ich allerdings, weil es sich nicht mit meinem Geschäft als Wirtschaftsförderer verträgt, was ich am Anfang unterschätzt hatte, aufgegeben. Ich war beim GreenTech Festival Mitgesellschafter von Marco Vogt und Nico Rosberg. Das würde ich funktioniert wirklich gut. Die disruptieren die Nachhaltigkeitsszene, indem sie Nachhaltigkeit mit dem Lifestyle verbinden, was viele nicht können. Viele empfinden ja das Thema Nachhaltigkeit, CO2-Reduzierung, irgendwie, dass man es nur mit Zwang machen kann und nicht mit einer Leichtigkeit. Im GreenTech Festival funktioniert das. Und aus meiner Sicht, wie gesagt, kleiner Disclaimer, ich bin da jetzt wieder draußen, hat das wirklich das Potenzial, beispielsweise so eine Messe wie die IAA komplett zum Sterben zu bringen, sozusagen den letzten Todesstoß, weil man sieht, dass in solchen Formaten Produkte, die sich kaum mehr unterscheiden voneinander, emotional aufgeladen werden muss. Kann man beispielsweise, und das ist das Learning, dass man viel mehr Brandbuilding machen muss, um sich zu differenzieren. Wenn wir haben über Las Vegas gesprochen, als ich das erste Mal auf der Consumer Electronic in Las Vegas war und ein 3D-Drucker und eine Smartwatch neben der anderen saß, waren sie nicht mehr unterscheidbar. Die technischen Daten waren für mich alle gleich, ja, und letztendlich zählte nur, wer die beste Geschichte hatte, das schönste Narrativ hatte und die das beste Szenario für die Zukunft hatte, und dafür entscheidet man sich. Also,
aber aus welcher Sicht? Aus Konsumentensicht oder aus der Entrepreneursicht?
Beides. Also aus Konsumentensicht kaufe ich nachher das, wo die Geschichte des Produktes am besten zu mir passt. Das ist beispielsweise, das sehen wir ja an den Apple-Geschichten, ja. Also, wenn man jetzt sagt, die beste Technologie ist bei Apple, dann sitzt man dem Narrativ auf diesem Lifestyle von Apple, weil die Technologie von Samsung ist genauso gleich. Also früher konnte man noch, also zu meinen Zeiten, als die Rechner kamen, das Internet, hat man noch gesagt, da ist ein Prozessor 386er drin, dann 486er und der hat die und die Taktfrequenz. Heutzutage weiß kein Mensch, welcher Prozessor in seinem Laptop ist. Also darauf kommt es nicht mehr an, sondern man möchte irgendeiner Gruppe zugehören. Das ist die Sicht des Endkonsumenten. Aus Sicht des Entrepreneurs ist es so, dass es nicht nur darum geht, die beste Dienstleistung darzustellen. Das ist sozusagen, das ist Gesetz. Das muss man täglich versuchen. Aber darüber hinaus geht es auch, das Unternehmen oder sich selber als Marke aufzubauen. Und das ist ein wahnsinniges Lernen, was wir übrigens in Deutschland nicht so gut können. Das ist uns nicht in die Wiege gelegt worden. Das ist halt in anderen Ländern, wie beispielsweise in den Staaten, in den USA, doch deutlich anders, wo schon die Kinder im Kindergarten lernen, eine Geschichte zu erzählen. Ne? Was haben sie irgendwie das Jahr über gemacht? Das erzählen sie dann stolz ihren Eltern und anderen. Und da glaube ich, dass es bei Entrepreneuren, bei Sachen, die funktionieren, passt dieses Brandbuilding sehr gut dazu.
Aber gibt es da nicht irgendwie auch einen Unterschied bei dem Produkt? Also wenn du jetzt sagst, zum Beispiel eine Smartwatch, na klar, da kannst du nach einem Narrativ vielleicht noch als Kundin oder Kunde auswählen, dann kannst du sagen, boah, das coole, urbane Apple-Produkt kostet natürlich 500 Euro mehr, aber komm, scheiß drauf, ich trinke dann auch den Starbucks-Kaffee, weißt du, der wahrscheinlich gleich viel schlechter ist als alles, was ich von der Aral-Tanke kriege. Aber bei einem 3D-Drucker würde ich jetzt zum Beispiel sagen, entscheidet für mich doch dann als Konsument der Preis. Also wenn alle Daten gleich sind und das ist ein 3D-Drucker, ist ja kein Lifestyle-Produkt, ja, dann wäre mir das wahrscheinlich egal, wenn die da super tolle Imagefilme haben, wie sie das Ding damals schon 1800 Dings in ihren ersten Frühzeiten aus dem Bergwerk rausgekloppt haben und die Technologie ihrer Urväter jetzt ganz traditionell in dieses tolle Druckerprodukt gepresst haben. Also siehst du das ähnlich oder aus einer professionellen Sicht sagst du, das ist jetzt gerade Quatsch?
Also es wird immer auch Marktsegmente geben, wo das genauso ist, wie du das sagst, ja. Das ist dann, sind sozusagen dann die Discount-Produkte. Und es ist eine Frage als Entrepreneur, wo fokussiere ich drauf? Also es ist ein riesiger Markt, kann ich mit riesigen Mengen wahnsinnig Umsatz machen und auch eine Umsatzrendite machen. Das funktioniert auch, das sehen wir auch in anderen Bereichen des Lebens. Dieses Brandbuilding ist gerade, wenn Märkte überlaufen sind, zum Teil, wenn sie gesättigt sind oder zu viele Wettbewerber dabei sind, dann ist Brandbuilding wichtig. Wir brauchen doch nur mal gucken, wie beispielsweise das in der Sneakerwelt ist. Ja, also eigentlich ist der Markt komplett gesättigt, ja. Trotzdem schaffen es einzelne Marken in einen gesättigten Markt vorzustoßen mit einem wirklich Premium-Modellen und signifikante Anteile an den bestehenden Marktteilnehmern mitzunehmen. Und das ist Brandbuilding.
Ist natürlich gerade in Bezug auf die großen Player, wenn wir mal dabei bleiben, ich glaube, Nike ist ja immer noch die Premium-Marke, also ich glaube, über 40-50% Marktanteil, also noch weit vor Adidas, weil das natürlich auch einen ganz anderen Lifestyle von jungen Leuten nochmal abholt. Aber egal, anderes Thema. Jetzt würde ich nochmal, haben wir ganz viel über Niedersachsen gesprochen, ne? Wir haben über das Gründen ein bisschen gesprochen. Jetzt ist es aber auch eine Reise wieder zurück, weil du bist ja auch Berliner.
Ich war schon immer Berliner im Herzen.
Wie, bist du gar nicht in Berlin aufgewachsen?
Lügt mein Zettel mich hier an? Dein Zettel lügt dich da ein bisschen an. Tatsächlich bin ich in Niedersachsen aufgewachsen. Aha. War dann viel unterwegs. Aber meine Großmutter, die hat tatsächlich eine kleine Datsche in Falkensee gehabt.
Das also reicht von mir. Daher. Das reicht mir. Herzlich willkommen zurück.
Aber wenn ich die kleine Anekdote vielleicht noch sagen
kann. Ja, natürlich.
Die Frage, bin ich Berliner oder bin ich nicht Berliner? Ich habe Mitte 14 in Berlin angefangen als Geschäftsführer von Berlin Partner und einen Monat vorher war das große Fest im Roten Rathaus, das Sommerfest, was Berlin Partner immer den jeweiligen regierenden Bürgermeister schenkt. Und 2014 im Mai war es noch Herr Wowereit. Und ich war sozusagen einen Monat vor dem Dienstantritt, habe ich dieses Hoffest mitgemacht. Und dann irgendwann zu später Stunde beim Gin Tonic, darf ich ja jetzt verraten, habe ich Herrn Wowereit gefragt, sagen Sie mal, wann bin ich eigentlich Berliner? Und dann guckte er mich an, sah mich so, und das war vielleicht 2-3 Uhr nachts im Rathauskeller und meinte so, also Ihre Vorgänger haben das nicht alle so lange durchgehalten. Also von daher sind Sie vom ersten Tag an Berliner. Herzlich willkommen. Ja, schön. Und das fand ich übrigens sehr exemplarisch auch für die Willkommenskultur, die wir hier in Berlin haben. Also die habe ich selber gespürt und die versuche ich dann auch jedem, der neu dazukommt, auch weiterzugeben.
Na, dann lass uns doch direkt mal da einsteigen, weil seit 2014 machst du das nicht mehr allzu lange, dann sind es auch 10 Jahre, nicht schlecht. Jetzt CEO bei Berlin Partner, da sind, kann man ja schon mal sagen, Berlin Partner, da sind ganz viele Unternehmen drin, also auch Sportvereine sind da drin, Union Berlin, Hertha BSC ist da drin, die Bundesdruckerei ist drin, also wirklich aus ganz vielen Branchen. Was hat man denn da, was ist denn so der Tag, was hat man täglich da als CEO zu tun?
Ja, es ist so, das Berlin Partner Netzwerk ist ein wesentliches Element um uns glaubhaft im Marketing zu machen. Also tatsächlich ist es so, dass wir ja für 4 verschiedene Themen verantwortlich sind als Berlin-Partner, als Wirtschaftsförderungsgesellschaft in Berlin. Das eine ist für das Marketing, komme ich gleich dazu. Das Marketing machen wir, um Unternehmen anzusiedeln und Talente zu gewinnen, internationale. Unternehmen anzusiedeln ist total wichtig, weil die guten Arbeitsplätze darstellen. Ist uns in letzter Zeit auch ganz gut gelungen mit dem Siemens-Pitch. Wir sind ja hier in der Nähe von der Siemens-Stadt auch gelungen, dass die Abspaltung der Energiesparte von Siemens mit dem Vorstand hier ist. Wir haben Sony Music aus München wieder zurück nach Berlin geholt. Das gelingt uns, also solche Fälle gelingen uns ungefähr 100 Mal im Jahr. Dritte Sache ist neben dem Marketing und der Ansiedlung, dass wir Bestandskundenbetreuung machen. Das hört sich so ein bisschen schnöde an, aber das Wichtigste für die Berliner Wirtschaft sind natürlich die etablierten Unternehmen und die jungen Entrepreneure. Die unterstützen wir in vielfältigster Art und Weise. Und das vierte Standbein, was wir haben, ist, dass wir gemeinsam mit unseren Kollegen aus Brandenburg die Innovationsstrategie umsetzen, nämlich in 5 Clustern Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung zusammenbringen. Die Berlin-Partner helfen uns, also es sind über 230 Akteure. Wirklich, wir sind kein Branchenverband, also wir sind nicht die Architektenkammer, wir sind nicht der Verband der Anlagenbauer oder so, sondern wir sind alle mit dabei aus allen Bereichen des Lebens. Das macht es so spannend. Die verleihen uns im Marketing die Glaubwürdigkeit, dass Berlin cool ist. Weißt du, wenn ich national und international für Berlin werbe und sage, in Berlin kannst du gut Business machen, in Berlin kannst du aber auch gut feiern, in Berlin hast du Street Art und Hochkultur, da kannst du gut essen, da kannst du wirklich dich ausleben, es ist open-minded, wenn ich das alles erzähle, dann gucken die auf meine Karte und fragen mich, ah, du bist ja angestellte Geschäftsführer, halbwegs glaubwürdig, ja. Wenn ich aber tatsächlich Testimonials mitnehme, und genau das machen wir im Marketing, die diese Geschichte glaubwürdig erzählen, aber die vielleicht auch sagen, hey, nicht alles ist gut, ja. Also es gibt auch ein paar Ecken, die sehen ein bisschen ranzig aus oder da müssen wir nochmal Gas geben, dann verleiht es der Geschichte, wir waren beim Brandbuilding, einfach diese Glaubwürdigkeit. Und das funktioniert mit dem Berlin-Partner-Netzwerk extrem gut. Das ist so die Außensicht.
Würde man jetzt aber kritisch, könnte man jetzt natürlich sagen, ja, das ist voll für die Wirtschaft natürlich super toll, wenn da jetzt Milliarden Euro Unternehmen aus anderen Teilen von Deutschland kommen oder international irgendwo herkommen und am Ende sitzt du da und hast innerhalb des Rings nur noch coole Coworking Spaces und Business Lofts, aber die eigentliche Kultur verschwindet dann dadurch. Ist das, was würdest du denn darauf jetzt sagen?
Ja, erstmal ist es so, dass die coolen Coworking Spaces und Location nicht nur innerhalb des Rings sind, sondern auch außerhalb des Rings. Also ich kann dir sowohl in Marzahn als auch in Steglitz-Zehlendorf richtig coole Sachen zeigen, wo du vielleicht denkst, das ist irgendwie, keine Ahnung, am Checkpoint Charlie oder sonst wo in der Innenstadt.
Aber wie machst du denn zum Beispiel sowas wie Marzahn, machst du denn für die Leute sexy? Also weil das ist natürlich, weil alle wollen dann an der Mediaspree da abhängen, alle wollen nach Kreuzberg, alle wollen nach Friedrichshain und ich glaube auch, dass, also wie verkauft man einem Unternehmen, was natürlich sich da Berlin auch ein bisschen annähern will in seiner pulsierenden Mitte, auch mal sowas wie Marzahn?
Ja, also das ist relativ einfach, weil du sprichst jetzt als Fachmann von Berlin, ja, und differenzierst 12 unterschiedliche Bezirke oder 95 unterschiedliche Kieze, die wir in Berlin haben. Als Außenstehender ist es eine homogene Masse. Wenn du aus, woher die Leute auch immer kommen, meistens ist es aus der westlichen Hemisphäre, ist es Kanada, USA, ist es Europa und ist es vor allen Dingen in Asien, Südkorea, China und Japan. Wenn du aus dieser Perspektive kommst, siehst du Berlin als Insel in einem ländlichen Gebiet, in Brandenburg. Und als solches ist für dich Marzahn genauso interessant wie auch die Landsberger Allee, wie auch Charlottenburg. Und das Schöne an Berlin ist, du hast eine gewisse Vorstellung und diese Vorstellung kann bedient werden. Was wir früher mal gemacht haben, indem wir beispielsweise im Marketing, als ich angefangen habe, haben wir letztendlich im Marketing Bilder verkauft, dass jeder hier in das schöne Backsteingebäude kommen kann, in das Loftgebäude kommen kann, 4-5 Meter hohe Deckenhöhe und das irgendwie für einen niedrigen Preis. Das ist schon lange nicht mehr der Fall. Das sind schon lange nicht mehr unsere Bilder. Und das, was an Berlin nicht erst jetzt durch die Zeit der Pandemie, sondern auch schon vor der Fall war, ist, dass wir in der Fläche riesig sind. Wir sind 35 mal 45 Kilometer breit und lang. Du hast so viel Grün, du hast so viel Wasser, du hast so viel Brücken. Und das macht es ja interessant. Während, wenn du jetzt beispielsweise auf Manhattan bist oder in Tokio bist, das findest du auch ungefähr vielleicht länger als 3 Tage interessant, vielleicht 3 Wochen interessant. Aber irgendwann willst du mal raus aus dieser Geräuschkulisse, die nie aufhört. In Berlin gehst du einfach irgendwie 5 Minuten um die Ecke und spätestens da hast du einen Park, da hast du Wasser. Und das ist eigentlich das, was interessant ist. Und das sehen wir schlicht und einfach auch an den Unternehmen, die expandieren oder die neu nach Berlin kommen, dass sie genau das schön finden. Und das ist auch unsere Botschaft. Du findest das, was du benötigst, um wirklich Erfolg und Spaß im Leben zu haben.
Jetzt sitzen wir hier beispielsweise nicht in Kreuzberg, irgendwo am Schlesi, cool am Späti rum. Ja, und unterhalten uns hier. Nein, wir sind ja hier in Spandau und da hat die Comacon ja ihr Büro, ihr Produktionsstudio. Auch wir sind Berlin-Partner, wir sind Teil eures Netzwerks. Könntest du am Beispiel der Comacon mal sagen, weil du gerade gesagt hast, wir unterstützen unsere Partnerschaften, wir pflegen dieses Netzwerk. Was zum Beispiel hat die Comacon davon, in diesem Netzwerk zu sein?
Also eins zumindest nicht, das will ich gleich vorweg schicken, mehr Umsatz. Wir sind ein Netzwerk, wo wir nicht höhere Umsätze versprechen, aber wir sind ein Netzwerk, wo wir erstmal jeden einzelnen Partner zeigen, wie er sich für die Stadt einsetzen kann. Ja, weil das macht ja unsere Stadtgesellschaft aus, dass jeder nicht nur in seinem eigenen Job, in dem er Arbeitsplätze schafft und Steuern zahlt, sondern dass wir noch darüber hinaus uns für die Stadt engagieren. Also beispielsweise nutzen wir, das hatte ich schon vorhin gesagt, einzelne Akteure als Testimonials, um national, international für Berlin zu werben. Wir haben aber auch, weil wir ein Netzwerk sind, natürlich viele unterschiedliche Begegnungen, wo wir uns treffen, wo wir die Stadtgesellschaft miteinander ins Reden zu bekommen. Beispielsweise zeigen wir Veränderungen, die in der Stadt sind und fragen uns, wie können wir die eigentlich gemeinsam angehen? Also was ja ein Riesenthema für Berlin ist, übrigens für alle Städte, ist ja, wie schaffen wir attraktive Kieze? Ja, und wie kriegen wir es hin, dass wir halt vielleicht diesen Wandel, den wir haben, wo wir alle per App irgendwas bestellen, also früher war es nur Amazon, dann ist es irgendwann mal bekommen, heute ist es Flink, Gorilla und wie die ganzen 10-Minuten Lieferdienste heißen, dass irgendwann die Innenstädte leer sind, beziehungsweise nur mit Elektrorädern voll sind und Lieferdienste. Und darüber machen wir Veranstaltungen, reden miteinander, kommen ins Gespräch, kriegen Kontakte, kommen auf gute Ideen und gestalten gemeinsam die Stadt. Und natürlich wollen wir auch Spaß im Netzwerk haben, dafür haben wir auch so 2-3 Veranstaltungen. Und das, was wir versprechen, ist, dass wir in diesem Netzwerk, wenn du dich da engagieren willst, also wenn du nur sozusagen Mitglied bist und nicht kommst, hast du eigentlich relativ wenig davon, da würde ich auch sagen, werd erst gar nicht Mitglied. Aber wenn du zu den Veranstaltungen kommst, wenn du interessiert bist, wenn du offen bist, wenn du selber darstellst, was du kannst, dann glaube ich, ist es wirklich ein Ort der Inspiration, wo du Leute kennenlernst, die auch Spaß in Berlin haben, aber aus einer ganz anderen Richtung kommen. Und das selber brauchst du oder braucht ja eigentlich jeder von uns, um auch wieder neue Impulse für das eigene Geschäft zu bekommen.
Jetzt habe ich auf der Website gelesen, wenn man Teil dieses Netzwerks ist, bekommt man privilegierten Zugang zur Wirtschaft und zu den Entscheidern der Hauptstadt. Und ich denke mir, wow, aber das gibt's doch nicht umsonst. Also, was kostet das?
Ja, das kostet.
Was kostet mich der privilegierte Zugang
zur Wirtschaft? Der privilegierte Zugang, der kostet natürlich. Wir haben ein Partnerschaftsmodell, wir haben 6 verschiedene Kategorien. Eine Kategorie für Startups, wo man 3 Jahre drin sein kann, bevor man Vollmitglied wird. Eine Kategorie für die ganzen Hochschulen und Universitäten und Forschungseinrichtungen, die wir natürlich auch dabei haben wollen. Und dann 4 Kategorien für die Wirtschaft. Es fängt an mit 12.000 Euro Jahresbeitrag und geht hoch bis 80.000 Euro. Und es gibt Veranstaltungen, die halt groß sind, wo wir 3.500 Leute haben. Das ist das Hoffest, was ich schon genannt habe. Da sind natürlich alle herzlich willkommen. Wir haben Saisonauftakt beim Sport, wo wir auch genügend Platz haben. Aber wir haben auch manche Veranstaltungen, wo wir nur 100 Plätze haben oder 20 Plätze haben. Und da zählt tatsächlich dann die Exklusivität, da dann muss man mehr zahlen.
Da sind quasi die dann drauf, die den Platin-Beitrag bezahlen.
Ganz genau.
Das heißt also, wenn ich da kommt das sehr stark drauf an, wenn ich dann nach 3 Jahren mit meiner Startup-Bude da anfange, ja, und wahrscheinlich den niedrigsten Einstieg zahle, dann kann ich jetzt nicht mal kurz bei dir anrufen und sagen, Herr Dr. Franzke, bitte einmal die Telefonnummer vom Regierenden, bitte. Ich habe da mal ein Problem mit meiner Wasserleitung. Aber wenn ich jetzt ganz oben anfange, dann darf ich da auch mal bei den 20 am Tisch sitzen und eventuell auch mal den Bürgermeister nachts um 3 Mal fragen, wie ist denn eigentlich hier mit meiner Berliner...
Naja, also erstmal bin ich ja Wirtschaftsförderer. Also wenn du ein Problem hast oder das Unternehmen, was ein Problem mit seiner Wasserleitung hat. Ja, ja? Jetzt nur, nee, nehmen wir mal das Beispiel. Der kann mich auch zu jeder Tageszeit anrufen, das meine ich im Ernst, auch ohne Mitgliedschaft. Ich bin Wirtschaftsförderer. Mein ganzes Team, über 200 Personen, arbeiten als Wirtschaftsförderer daran. Wir haben, ob Mitgliedschaft oder ohne, wir helfen, wo wir können. Das machen wir immer. Wir reden jetzt bei der Netzwerkpartnerschaft, Mitgliedschaft tatsächlich über das Abendessen. Das muss irgendwer finanzieren. Das ist nicht eine typische Aufgabe eines Wirtschaftsförderers. Wenn man mich aber fragt, hier, ich kriege keine Baugenehmigung oder ich will irgendwie die Fassade renovieren und ich habe kriege keine Genehmigung für das Baugerüst oder meine Firma bekommt die nicht oder ich kriege keine Genehmigung, damit meine Umzugswagen hier irgendwo rumstehen können oder ich habe ein Problem, meine 20 Autos, die ich gekauft habe, zuzulassen, weil ich irgendeinen Lieferservice habe. Unabhängig der Mitgliedpartnerschaft können mich alle anrufen. Wir haben die Mediatoren an Bord. Wir sorgen dafür, dass man in der Verwaltung durch diesen Dschungel durchkommt und dann auch eine Antwort bekommt. Nicht immer ist diese Antwort positiv, möchte ich gleich dazu sagen. Aber die Erwartungshaltung ist natürlich, dass die Antwort zügig kommt und nicht erst in 6 bis 8 Monaten. Beispielsweise ein Service, den wir haben, der für das internationale Berlin total wichtig ist und auch ohne Mitgliedschaft funktioniert, ist unser Business Immigration Center. Über 300 Unternehmen im Jahr helfen wir, innerhalb von 5 Tagen die Aussage zu bekommen, ob sie Leute, die nicht einen europäischen Pass haben, ob die auch arbeiten können, ob die eine Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigung bekommen. Macht man das ohne uns, dann dauert das 6 bis 8 Monate, macht man es mit uns, dauert es 5 Monate. Diesen privilegierten Zugang, den biete ich natürlich allen an, selbstverständlich.
Aber ist natürlich aber auch für die Stadt Berlin ja nicht unschlau, wenn man so ein riesiges Netzwerk hat und du und die ganzen anderen MitarbeiterInnen da schon ordentlich dran kurbeln, dass man Berlin als Wirtschaftsstandort wieder attraktiv macht. Ne, hast ja vorhin erzählt, über 100 von den großen Abschlüssen habt ihr da im Jahr, glaube ich, hast gesagt, ne? Nicht im Monat, im Jahr?
Im Jahr. Also wir haben 100 Ansiedlungen im Jahr, roundabout, und in Summe nochmal 100 Innovationsprojekte, die allein im letzten Jahr 100 Millionen Euro Investment gebracht haben. Und dann haben wir noch 100 weitere Projekte, also wir haben 100 Projekte mit Bestandskunden, die in Summe im letzten Jahr fast 1 Milliarde investiert haben. Und das sind zusätzliche Steuereinnahmen, das sind Arbeitsplätze im 5-stelligen Bereich. Und das ist auch ein Grund, wieso der Strukturwandel in Berlin schneller funktioniert hat und positiv ist, weil wir wirklich alle miteinander als Berlin-Partner, aber auch in unserem Netzwerk die Themen aktiv angehen und nicht darauf warten, dass wir überrollt werden, sondern selber diesen Strukturwandel aktiv angehen.
Ja, ich sage ja, Berlin hat ja dann schon auch was davon und ein Interesse daran, dass es ein bisschen zügiger funktioniert und die Unternehmen dann sagen, ja klar, gerne, komme ich dort dazu. Jetzt hast du mir aber eine Frage noch nicht beantwortet. Was machst du denn, was ist die tägliche Aufgabe von einem CEO beim Berlin-Partner-Netzwerk? Was, so sagen wir mal, wann fängt dein Arbeitstag an? Was ist die erste Amtshandlung? Wann gehst du ins Bett und was hast du dann gemacht?
Ah, das ist, wann ich ins Bett gehe, das ist ja eine sehr private Frage.
Also oder wann, ja, wann schließt du zu? Wann, du, wann fällt der Stift? Wann ist Feierabend?
Du musst ja ungefähr als als CEO von Berlin Partner ist es ungefähr so, als wenn ich Hausmeister, Intendant, Regisseur eines Opernhauses wäre. Das heißt, oder eines Musikfestivals. Das heißt, es gibt ganz viele, die Musik tatsächlich machen, aber ich sag schon, natürlich in Abstimmung mit meinen Gremien, welche Musik wir spielen, welches Stück wir spielen. Aber ich sorge auch dafür, dass genügend Raum da ist. Ich sorge auch dafür, dass genügend Gäste kommen. Ich sorge auch dafür, dass die Eintrittspreise so hoch sind, dass ich auch meine Leute bezahlen kann anständig. Und sorgt natürlich auch dafür, dass das Haus ständig renoviert wird und nicht marode ist. Und von daher, als Geschäftsführer eines mittelständigen Unternehmens, das muss man schon sagen, mit über 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, bin ich also für den Vertrieb zuständig, ich bin für das Personal zuständig, ich bin für die Strategie zuständig und habe natürlich gerade in Berlin mit ziemlich vielen Gremien zu tun, weil an Berlin Partner gibt es ziemlich viele Stakeholder. Also alle haben Interesse daran, dass es funktioniert und alle wollen miteinander reden. Und so ist es tatsächlich, dass ich in allen Facetten diese vier Kernbereiche, die ich habe, die ich vorhin aufgezählt habe, ich permanent auch immer ein Projekt habe, was ich dort selber leite, wo ich beteiligt bin. Also wir haben 300 erfolgreiche Projekte im Jahr. Das bedeutet bei uns, dass wir so ungefähr 1000 Leads haben, also die 3- bis 4-fache Menge. Das ist klar, dass ich das nicht alles kenne.
Was sind denn Leads? Ich kenne das nur als eine Stadt in England.
Leads sind Anbahnungsprojekte. Das heißt, wenn ich jetzt einen Abschluss habe, bei einer Ansiedlung beispielsweise, brauche ich ungefähr 3 bis 4, die mit denen ich mich unterhalte, um dann zu einem Abschluss zu bekommen. Das sind sozusagen die Akquisepartner, würdet ihr vielleicht im Agenturgeschäft sagen. Und das heißt, wir haben wirklich eine Vielzahl. Aber wichtig ist, dass die Ausrichtung, dass die Strategie dann tatsächlich von mir kommt, angestoßen wird. Und dass wir ganz normal auch gucken, wie beispielsweise dieser Wandel bei uns in der Firma funktioniert, von der Arbeitsorganisation, also die Rahmenbedingungen, dass die für 200 Leute passen, dafür bin ich natürlich zuständig.
Jetzt weiß ich aber nicht, wie dein Tag aussieht. Weil ich kann mir das einfach nur vorstellen, du hast ja auch eine repräsentative Form oder Funktion, du musst sicherlich viele Telefonate führen. Ich glaube, dass viele Leute alles, also viel von dir wollen, Fragen haben, dass du natürlich auch Netzwerker bist, dass du dich mit Leuten auch vielleicht aus der Politik unterhalten musst. Und ich kann mir vorstellen, bei all dem, was du gerade genannt hast, wie passt das in einen Arbeitstag? Du musst doch ja auch mal schlafen.
Es gibt, ja, tatsächlich, es gibt nicht den einen typischen Arbeitstag. Also ich kann mal den heutigen Arbeitstag nennen, mal exemplarisch, und einen von letzter Woche. Also heute, wir haben uns hier um 9 Uhr in Spandau verabredet zum Podcast, habe ich schon 2 Stunden vorher gearbeitet. Davor habe ich noch eine halbe Stunde Yoga gemacht. Fahre nach dem Podcast, wir haben es jetzt 10 Uhr, vielleicht so bin ich um 11 Uhr im Büro. Habe auf dem Weg zum Büro in Charlottenburg schon 2, 3 Telefonate gemacht, habe bis zu dem Zeitpunkt auch die Zeitungslage mir angeguckt, also Berichterstattung, und habe mich, also bin im Büro, habe 3 interne Meetings, spreche dann mit einem Ansiedlungskandidaten und dann haben wir selber um 16 Uhr im Bikini eine Veranstaltung zum Thema Handel anders denken als Berlin-Partner, Netzwerkveranstaltung, die wir gemeinsam mit der Morgenpost gestalten. Da werde ich mich noch eine halbe Stunde vorbereiten müssen, weil ich ein Grußwort habe, weil ich natürlich auch schon vorher da bin, um da mit vielen Partnern zu sprechen. Wir erwarten so 200 bis 400 im Livestream, 50 Personen vor Ort. Das heißt, von den 50 Personen vor Ort werde ich vielleicht auch nochmal so mich mit 20, 30 unterhalten. Wir haben dort den Hauptgeschäftsführer vom Handelsverband, Herrn Busch-Petersen, dabei, ein wichtiger Partner, mit dem werde ich mich unterhalten. Die Wirtschaftssenatorin Frau Popp ist dabei, werde ich natürlich auch ein Vorgespräch haben. Dann haben wir große Partner dabei, mit denen ich mich auch vorab stimme, wo es wichtig ist, dass wir uns abstimmen, dass es einmal Herr Herzberg von der Signa, also Karstadt, Kaufhof, große Projekte, die am Kudamm, am Townziehen in Neukölln gemacht werden, bespreche ich mich, aber auch mit Herrn Schaaf, der am Kudamm das First, also Kudamm-Carré umgestaltet, große Projektentwicklung, mit denen ich mich unterhalten muss. Das geht, denke ich, bis 18 Uhr und dann werde ich vielleicht noch eine Stunde zu Hause remote arbeiten. Das ist so ein ganz normaler Tag. Letzte Woche war ich im Vertrieb, da war ich im Austausch, da war ich in Colorado, da bin ich eingeladen worden vom amerikanischen Wirtschaftsministerium, war einer der wenigen aus dem Schengen-Raum, die überhaupt reingelassen worden ist und habe mich unterhalten mit Wirtschaftsförderern aus Nord-, Mittel-, Südamerika, wie wir Corona meistern und wie wir die internationale Zusammenarbeit verbessern können und wie inwieweit wir bestimmte Themen, die die in dem Fall Amerikaner oder die US-Amerikaner besser machen können als wir, Thema Cyber Security, wie wir davon in Berlin profitieren. Und andererseits haben die sich interessiert gezeigt, wie wir mit dem Thema Blockchain und Cryptocurrency und was man daraus alles gestalten kann, wo wir in Berlin extrem gut sind, wie wir das nehmen können. Also hab den Weg bereitet.
Von all den Sachen hast du voll Ahnung. Ich finde es mega beeindruckend. Also da muss man ja wirklich anscheinend auf sehr vielen Ebenen zumindest mal mindestens mal auf der Oberfläche ein bisschen Bescheid wissen. Ja, und ich glaube, dass man dann einfach auch bei vielen, also ich finde das beeindruckend, wie schaffst du das? Hast du Leute, die dir da dann aktiv zuarbeiten, wo du dann den Flug nutzt und sagst, jetzt hau ich mir mal alles über Blockchain rein oder über Server Security oder Peng?
Also das ist ja. Also es ist so. Was so bei Cyber Security, also witzigerweise bei beiden Themen habe ich eine persönliche Erfahrung. Als ich noch in Niedersachsen gearbeitet hatte, habe ich eine neue Datenleitung mir im Keller geholt von der Firma und da sagte der Telekom-Mitarbeiter, du wirst gerade abgehört. Und dann kam der niedersächsische Verfassungsschutz und hat mich aufgeklärt, dass ungefähr seit einem halben Jahr meine ganze Kommunikation der Firma abgehört worden ist. Also da seitdem, das war vor 20 Jahren, seitdem habe ich eine gewisse Affinität, was Security-Themen angeht. Das ist eine.
Gibt es da auch einen Grund, warum?
Ich kenne nicht den Grund. Ich glaube,
hast du da nicht nachgefragt? Entschuldigung, Leute, warum hört ihr mich hier ab? War für dich dann gut?
Doch, weil ich habe nachgefragt. Leider habe ich nicht den gefunden, der mir wirklich antworten kann. Also auch der niedersächsische Verfassungsschutz hat keinen rausgefunden. Es ließ sich nicht rausfinden, wieso, weshalb. Ich glaube, die Daten waren nicht so interessant, dass es sich lohnte. Aber scheinbar war wer anderer Meinung. Das ist das Thema, die Verbindung zur Cyber Security. In meinen Augen vollkommen unterschätztes Thema, auch von der Berliner Wirtschaft. Das zweite ist Blockchain. Ich interessiere mich wahnsinnig für dieses Thema. Wie gesagt, ich bin Maschinenbauingenieur. Blockchain, um es mit einfachen Worten zu sagen, sind Algorithmen, die auf verteilten Datenbanken laufen. Mit Algorithmen musste ich schon damals programmieren als Maschinenbauingenieur. Und verteilte Datenbanken kenne ich auch noch, habe ich als junger Berufsanfänger sogar programmiert mal. Und als ich gesehen habe vor 6 Jahren, so ein Jahr nachdem ich hier in Berlin angefangen habe, ich in Kreuzberg tatsächlich eine Kneipe gefunden hatte, wo ich mein Bier mit einem Bitcoin bezahlen konnte, und da näher eingestiegen bin, habe ich festgestellt, dass die russischen Entwickler vom Bitcoin in Kreuzberg wohnen und dass die zweite große Währung Ethereum auch hier in einer Berliner Community entwickelt wird. Und es gibt halt zahlreiche Anwendungen außerhalb dieses Währungssystems, wo man sicherstellen möchte, dass das, was ich an Datei versende, auch genauso ist, was bei anderen ankommt. Also, dass ich sozusagen sicherstellen kann, dass es zwischendurch nicht manipuliert worden ist. Das ist gerade bei dem Thema vierte industrielle Produktion, alles Internet of Things, wahnsinnig wichtig, um kein Fake und kein Spam zu bekommen, sondern sozusagen wie vom Notar beglaubigt, dass das, was einer versendet hat, auch der andere bekommt. Und Von daher, ich kann das nicht programmieren, ja, also null, aber ich verfolge es, weil solche neuen Themen wirklich absolut Spaß machen und auch für Berlin stehen. Und ich bin da sehr offen und versuche immer auch was dazu zu lernen.
Jetzt hast du ja vorhin schon gesagt, also du bist gleich auf dem Weg wieder zurück ins Büro, hast dann nochmal zwei Gespräche geführt, wahrscheinlich nochmal die Nachrichtenlage irgendwie gecheckt. Dann habe ich auch in unserem Vorgespräch ja schon gehört, du nutzt auch gerne halt Wege zu Veranstaltungen, um dich vorzubereiten, um nochmal irgendwo reinzugucken. Und ich glaube, das ist ganz normal, das machen PolitikerInnen genauso. Jetzt hat, glaube ich, die letzten 2,5 Jahre alles online stattgefunden. Dann drückst du auf den Knopf und dann ist da einer auf dem Bildschirm und dann musst du aber sofort da sein und die Reisezeit zwischen Toilette und Fernseher, die ist nun mal nicht so lang wie von Berlin nach Hannover beispielsweise, wo man sich mal was angucken kann, oder von Spandau nach Charlottenburg, wo man mal ein bisschen telefonieren möchte. Wie hat sich das Arbeiten für dich verändert und würdest du dir vorstellen, oder wie viel bleibt von diesem New Work übrig, was wir jetzt während Corona die ganze Zeit hatten? Und was findest du persönlich, ist dann auch gesund, wieder zurückzukehren? Was ist für dich einfacher, praktikabler? Also, weißt du, was ich meine?
Also eine gute Kombination von analogen und hybriden Formaten oder rein digitalen Formaten, das wird ja die Zukunft bringen. Tatsächlich habe ich bei mir noch nicht wirklich rausgefunden, wie ich es am besten organisiere. Typische Situation gestern, ich bin im Büro, bei mir im Terminkalender steht drin, ich habe eine interne Besprechung mit 4 Personen, gehe in den Besprechungsraum rein, war ich alleine, beziehungsweise sah mein Pressesprecher gerade telefonieren, gucke ihn noch an und sage, das ist hier mein Besprechungsraum. Und dann waren halt alle anderen Personen, mit denen ich intern gesprochen habe, halt nicht im Büro, sondern halt remote arbeiten. Und dann habe ich mich schnell eingewählt in die Leitung. Also da fehlte so ein bisschen noch die Absprache. Nur rein digital kommt für mich überhaupt nicht in Frage. Also das, was wir wirklich gesehen haben, ist, dass wir ein wahnsinnig super Netzwerk haben in dem Unternehmen und außerhalb des Unternehmens und sofort zu 100% arbeitsfähig waren. Wir hatten auch schon vorher von der Arbeitsorganisation, vielleicht um das auch zu sagen, schon vor 4 Jahren Shared Desk eingeführt. Also heißt, wir haben keine festen Arbeitsplätze für uns, weil wir durch Urlaub und durch viele Reisen in Berlin und international einfach nicht für jeden Arbeitsplatz benötigen. Das gilt für mich genauso. Der einzige feste Arbeitsplatz ist vorne beim Empfang, klar, der ist halt immer klar da, wenn man reingeht, aber alle anderen suchen sich ihre Plätze. Wir haben ungefähr so eine Quote von 70% Arbeitsplätze zu Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Um das zu machen, mussten wir ja eh schon alles digitalisieren. Also ein Festnetztelefon haben wir in der Firma seit 4 Jahren nicht mehr. Wir haben zwar noch Festnetznummern, aber die laufen halt auf dem Handy an. Das heißt, das hat alles funktioniert. Während der Lockdowns auch fantastisch funktioniert, das ging alles. Aber ich merke schon, dass dadurch, dass Fahrtwege wegfahren, genauso wie du sagst, man von einem Meeting in das andere spricht. Also das heißt, ich musste mir erst angewöhnen, dass ich die Meetings nicht auf 60 Minuten oder 30 Minuten plane, sondern eher auf 50, 55 Minuten oder auf 20, 25 Minuten, dass ich wirklich Zeit habe zum Überziehen oder, wenn ich pünktlich fertig bin, Zeit habe, wirklich nochmal aufs Klo zu gehen oder mir einen Kaffee zu holen oder einmal aufzustehen, durchzupusten und mich auf den neuen Termin einzustellen geistig. Es ist wahnsinnig effizient. Also ich würde sagen, wir haben allein im letzten Jahr mehr Projekte gemacht als zuvor, mehr Kundengespräche gehabt, mehr Leute auf digitalen Veranstaltungen gehabt als vorher. Wir haben, um dir ein Beispiel zu nennen, wieso sowas kommt, wir haben fahren nach New York und sprechen mit Leuten dort zum Thema Luft- und Raumfahrt, weil wir hier auch ein paar Leute haben, die Satelliten bauen, in Adlershof, Sensorik. Na, da musst du schon hinkommen in New York, da hast du vielleicht eine Reichweite von, naja, eine Stunde fliegt man hin, vielleicht noch von Boston oder von Connecticut, ja. Naja, jetzt war es so, wir haben es digital gemacht, wir hatten Brasilianer mit dabei, na klar, alle, die irgendwie in der Zeitzone waren, waren plötzlich auf diesem Event, ist ja überhaupt gar kein Thema. Und das ist super effizient. Aber es ist auch so, dass wenn ich jetzt neue Leute kennenlernen will, sehr vertraut miteinander sprechen will, da weiß ich nie, hört er noch wer zu? Also ist das Gespräch wirklich vertraulich? Auch das, ich erlebe es bei mir selber, bin ich jetzt wirklich 100% konzentriert? Also wir sind ja jetzt hier im Podcast in einem Raum. Ich habe, man kann ja auch Podcasts auch übers Internet machen. Bin ich jetzt wirklich 100% auf dich konzentriert? Also halte ich die Spannung oder gucke ich nicht doch heimlich auf mein Handy und tippe noch eine WhatsApp? Und man merkt es an der Qualität der Gespräche. Ich erlebe das, dass man Informationen, die man digital nimmt, viel mehr rhythmisieren muss. Ich muss sie ja schon, also sprich wiederholen. Das mache ich ja schon in einem Vortrag oder in einer Keynote, dass ich vielleicht drei Sachen habe, die möchte ich, dass die Zielgruppe sie mitbekommt. Und ich habe mir schon angewöhnt, dass ich die drei Sachen schon am Anfang sage, ich möchte, dass du drei Sachen behältst, dann die drei Sachen ausarbeite und dann zum Schluss sage, das waren meine drei Sachen. Schon im analogen Leben, wenn ich wirklich eine wichtige Botschaft habe. Digital muss ich das 10-mal wiederholen. Und es ist immer noch so, dass ich nur 80% der Leute erreiche, weil sie abgelenkt sind. Und das wiederum macht das Digitale ineffizient. Von daher denke ich, wird es ein guter Mix sein, überall da, wo ich kreativ sein muss, ja, zusammenkommen, analog machen. Aber natürlich ist zumindest mein Arbeitsalltag nicht zu 100% nur in kreativen Prozessen. Manchmal sind es auch einfach total blöde Prozesse, wo ich mir den internen Revisionsbericht über 20 Seiten durchlesen muss und daraus Konsequenzen ziehen muss. Das kann ich natürlich bei mir zu Hause oder wo ich einen stillen Arbeitsplatz habe, vielleicht viel besser. Dafür muss ich nicht ins Büro kommen. Und ich glaube, so muss man das wirklich fallunterscheiden. Führt übrigens bei uns bei Berlin Partner dazu, dass wir unsere Büroorganisation nochmal anpassen. Wir saßen vorher immer so in den Bereichen zusammen. Also ich wusste genau, wenn ich einen aus der Gesundheitswirtschaft sprechen möchte, der sitzt da hinten links am Eingang, oder will ich einen aus dem Mobilitätsbereich sprechen, muss ich am Eingang rechts abbiegen. Jetzt wird es so sein, dass wir drei große Bereiche haben. Einmal ein Bereich, den nennen wir Grunewald, der ist still. Das ist sozusagen wie das Abteil im ICE, wo du nicht telefonieren und sprechen darfst. Dann gibt es einen Bereich, den nennen wir Holzmarkt, also große Freifläche mit einer Bar, wo man gemeinsam Workshops machen kann, wo man alle Möbelstücke wegräumen kann, hinstellen kann, stehen kann, sitzen kann, also wo man sehr, sehr kreativ sein kann, wo man an die Wände schreiben kann. Und dann gibt es noch so einen Boulevard, den nennen wir Kudamm, wo wir zwischen Einzelarbeitsplätze bis 4-Personen-Büros zusammensitzen können, projektbasiert, und wo dann die Teams alle sozusagen durcheinander sitzen. Und ich glaube, das ist ein Weg, wie man sich dem nähern kann. Wie das dann aber tatsächlich in ein, zwei Jahren ist, weiß ich noch nicht, habe ich aber auch kein Problem mit, weil wir selber in der Organisation sind gewohnt, uns diesen Herausforderungen zu stellen. Und wir lernen natürlich auch sehr viel von der Berliner Wirtschaft oder auch international und gucken, wie machen das andere eigentlich.
Wenn nicht, dann machst du es halt einfach wie Jordan Belfort, stellst dich vorne hin mit dem Mikrofon und fragst mal, wo die Gesundheitswirtschaftler sind. Irgendeiner auf dem Boulevard würde dann die Hand heben. Also finde ich aber erstmal, ist eine ganz nette Organisation, ist wirklich ganz cute. Jetzt habe ich aber trotzdem die Frage, die mir auch unter den Nägeln brennt und viele von unseren Comacon-FreundInnen eher ähnlich. Wir wollen ja auch immer rausfinden, viele Veranstaltungen, egal ob digital oder in Person, und du wirst dich auskennen. Hast du drei gute Tipps zum guten Netzwerken, wenn ich jetzt auf eine Veranstaltung komme und ich kenne da keine Sau, aber was mache ich? Wie ist gutes Netzwerken? So drei Tipps, hast du was für uns?
Also der erste Tipp, den habe ich für den Veranstalter. Ja. Und zwar ein kombinierter Tipp. Der erste Tipp ist, gib vorher deine Teilnehmerliste raus und sag jedem Teilnehmer, wen er kennenlernen möchte. Soll drei Namen nennen auf der Liste zum Kennenlernen. Dann als Veranstalter die Leute zusammenführen. Zweiter Tipp für den Veranstalter, unterscheide den Namenstag. Mach eine leichte Symbolik für dein Team, für diejenigen, die neu auf einer Veranstaltung sind, dass du sofort weißt, da ist eine Person, die ist noch nicht seit 2 Jahren im Netzwerk, dass das eigene Veranstaltungsteam hingehen kann, dass du den sofort identifizieren kann und mit einbinden kann. Das ist eine. Ist es so, nichts ist ja langweiliger, wenn ich selber zu einer etablierten Veranstaltung gehe und mich immer wieder mit denselben Leuten unterhalte. Also für sich selber als Mindset, wieso gehe ich eigentlich zur Veranstaltung? Um nett Häppchen zu essen, um mich zu berieseln? Okay, da würde ich sagen, hör dir einen Podcast an. Das kannst du nämlich auch alleine machen auf dem Weg zur Arbeit oder wenn du duscht oder, keine Ahnung, wenn du läufst. Wenn du jetzt aber unter Menschen gehst, nimm dir wirklich vor, 3 Leute kennenzulernen und dich mit 3 Leuten zu verbinden. Und dann der ultimative Tipp, das mache ich am Ende der Woche, wenn ich noch nicht 5 Personen in der Woche untereinander verbunden habe, überleg Freitagmittag nochmal, wen kannst du miteinander verbinden? Wer könnte von wem was lernen? Und genau diese Einstellung auch mitbringen zu einer Veranstaltung, wo man hingeht. Also aktives Netzwerk zu machen, wo man vielleicht eher gibt, ja, als dass man jetzt sofort sagt, was ist in it für mich, sondern erst sagt, okay, wen kann ich eigentlich untereinander helfen, weil genau dabei gibt man sehr viel Preis und das wird eigentlich belohnt.
Ist natürlich gut, wenn man dann der Veranstalter oder die Veranstalterin ist, ne? Aber wenn ich jetzt dann neu hinkomme, zum Beispiel komme ich hier von der Comacon, komme ich da hin und muss dann erstmal gucken, wer ist das, wo kriege ich das hin? Also das sind gute Tipps mit der Teilnehmerliste beispielsweise. Jetzt für mich nochmal, wir kommen langsam ja auch schon zum Ende, ne? Also wir haben auch schon echt viel erfahren. Wie schlägt denn so Berlin-Partner die Brücke zu kreativen Unternehmen in der Stadt? Es muss ja immer neuer Content produziert werden, ne? Es muss immer neue Marketingkampagnen gemacht werden. Also wo ist die Brücke zur Wirtschaft und Kreativwirtschaft?
Also vielfältig zur Kreativwirtschaft einmal, weil das zum Teil auch in unsere Bestandskundenbetreuung fällt, die Kreativwirtschaft, und weil wir jetzt auch gerade in der Pandemie gerade mit der Kreativwirtschaft unfassbar viel im Austausch waren, vor allen Dingen auch über Verbände, die es gibt, oder Institutionen und Netzwerke, weil Berlin ist wirklich groß, wir unterhalten uns auch gerne so im 1-zu-1-Gespräch, aber versuchen sozusagen auch diese Gesprächsebenen zu skalieren, indem wir uns mit Multiplikatoren unterhalten. Das ist das eine. Für uns selber im Marketing gucken wir natürlich, was passiert weltweit, und sprechen sehr stark mit Moritz von Dölm von Kulturprojekten und Burkhard Kieker von Visit Berlin, weil wir unterschiedliche Perspektiven auf die Stadt haben, aber sozusagen so ein Gesamtbild uns auch geben. Ich selber bei mir im Haus habe ein sehr kreatives Team im Marketing, wo wir mit viel Erfahrung, wo wir selber gucken, inwieweit wir unser Marketing noch weiter emotional aufladen können, was so die richtigen Botschaften sind. Ich hatte schon gesagt, also jetzt noch Botschaften wie, wir haben Freiflächen im roten Backsteinhaus, das ist es nicht, sondern wir sehen ganz klar, beispielsweise für Berlin, dass dieses Thema Freiheit ein ganz wichtiges für uns ist. Übrigens in dem Brandbuilding, weil wir damit angefangen hatten oder das am Anfang hatten, sehen, dass wir, dass Berlin halt für dieses Thema Freiheit, Veränderung steht und dass wir auch jeden Tag dafür kämpfen müssen. Also operativ machen wir da, haben wir gerade eine Initiative Berliner Wirtschaft gegen Antisemitismus, also denen wir aufkommen, um dieses Thema Freiheit zu nehmen. Und dann ist es so, dass wir Aufgaben formulieren und ziemlich schnöde Vergaben organisieren, weil ein Großteil von dem Marketingbudget auch mit Steuermitteln induziert sind. Das heißt, da haben wir einen Landesrechnungshof, den müssen wir Rechenschaft abliefern. Das muss gewisse Formalien entsprechen. Aber der Impuls sozusagen, wie wir es machen oder in welche Richtung es geht, der kommt aus meinem Haus und dann sind wir jedes Mal extrem gespannt, wie die Kreativagenturen sozusagen damit umgehen und zum Teil auch Alternativvorschläge haben, die wir uns sehr, sehr gerne angucken.
Was wünschst du dir denn so mit Blick auf Berlins Zukunft für die Kultur- und Kreativwirtschaft? Hast du da einen großen Wunsch, wo das mal hingehen kann? Eine Vorstellung, wie es vielleicht noch viel besser sein kann als jetzt?
Also viel besser, eine extrem gute Frage. Also ich wünsche mir, dass wir nach wie vor so extrem engagierte und fordernde Leute in der Kreativwirtschaft haben. Das muss ich wirklich sagen. Ich meine, ich weiß, dass manche Politikerinnen und Politiker das manchmal als sehr anmaßend empfindet. Ich finde fordern einfach gut, ja, Sachen in Frage stellen. Das ist die Kreativwirtschaft, da passieren Umbrüche, da werden die richtigen Fragen gestellt. Also das, da bin ich mir aber ziemlich sicher, dass es in Berlin nach wie vor passiert, weil Berlin da sehr, sehr frei und sehr wild ist. Was wichtig ist, dass halt die Stadt Freiräume hat, ja, für die Kreativwirtschaft. Vieles ist ja entstanden dadurch, dass manches nicht so geregelt war, dass manches ein bisschen wilder ist. Nun ist es einerseits so, dass manche Leute, und damit meine ich jetzt nicht die Kreativwirtschaft, sich eine Freiheit rausnehmen, Sachen oder Regeln zu ignorieren. Und wir sehen das im Stadtbild mit Dreck und Wildwuchs und Parken in zweiter Reihe und irgendwie seinen Unrat irgendwo hinstellen. Das meine ich nicht mit Regeln brechen, sondern wirklich im Sinne eines konstruktiven Weiterkommens Regeln zu brechen. Da finde ich, ist Berlin oder die Kreativwirtschaft und die talentierten Leute wirklich gut aufgestellt. Und ich finde, das ist auch ein gutes Miteinander zwischen sozusagen etablierter Kreativität, also wie wir es im staatlichen Museum haben, sage ich mal, und dann in der Szene, die einfach ein Urban Street Art Museum machen, ja. Beides passt halt zu Berlin und das erhoffe ich mir, dass das auch erhalten bleibt und uns auch weiter fordert und weiterentwickelt.
Aber da auch wieder nochmal die Frage zurück, wenn die großen Unternehmen dann auch kommen, und das ist ja jetzt, erstmal hast du gesagt, ja, du, das ist denen jetzt erstmal völlig egal, ob die in Marzahn sind oder. Ich persönlich halte das für ein Meisterstück, ja, den Leuten das auch noch als gutes Berlin zu verkaufen. Also no offense, liebe Marzahnerinnen und Marzahner, liebe Grüße. Aber das
ich glaube, wir müssen da mal eine kleine Tour machen im Marzahn.
Ich glaube auch, nee, komm, nimm mich gerne mit. Wir können über die Allee der Kosmonauten, glaube ich, ist ja in Marzahn, können wir gerne mal laufen. Ich bin da gerne mit dabei. Ich weiß nur nicht manchmal, inwieweit ist es denn auch dein Job oder deine Verantwortung, ist vielleicht auch zu viel gesagt, oder eure Verantwortung, euer Job. Das, was du gerade auch als ein USP von Berlin hast, so ein urbanes, so ein kreatives, so was Wildes, so was Freies, so wie ist es nicht auch ein bisschen dann auch eure Aufgabe, genau diesen USP ein bisschen zu erhalten? Und wenn dann, und jetzt wieder vielleicht ein bisschen ketzerisch gefragt, wenn dann das letzte Zalando-Büro das letzte besetzte Haus übernommen hat, was verkaufst du dann?
Na, Berlin ist ja riesig, ne? Also wir erleben übrigens häufig, ich glaube beim ersten Mal bei einer Ansiedlung vom Spieleentwickler aus Südkorea, da sagte mir die HR-Leitung, naja, wir sind ja nach Berlin gekommen, damit wir auch dem brasilianischen und die türkische Spieleentwicklerin mit dabei haben, die das Drehbuch macht. Übrigens, Herr Franzke, nach uns bitte keinen ansiedeln mehr, sonst wird's so langweilig. Also das glaube ich halt nicht. Berlin bietet genügend Freiraum. Und ich glaube übrigens, weil du Zalando ansprichst, dass das auch so eine Entwicklung ist, Zalando würde heute auch anders bauen. Zalando würde sicherlich heutzutage einen Bau hinstellen, der offen ist, wo die Dachterrasse offen ist, wo du unten reingehen kannst, was du im Moment nicht machen kannst. Also es ist ja so ein bisschen wie der BND, der Bau. Also ich glaube nicht, dass es heutzutage nochmal so funktionieren wird. Und das Schöne ist, diese Freiräume, die wird es immer wieder geben. immer wieder. Dafür steht Berlin. Ein Umbruch. Berlin ist ständig im Strukturwandel. Und ich bin mir da ganz sicher, dass auch in 20, 30 Jahren genügend Freiräume für Kreativität da sein wird. Das wird anders gestaltet sein, aber es wird nach wie vor noch da sein.
Bleiben wir gespannt. Also ich verstehe so, was du meinst, und ich glaube auch so in die Glaskugel gucken und jetzt, wie es dann am Ende sein wird, das kann ja keiner von uns, ne? Also ich glaube, dass sich Berlin auch als Standort für die Kreativszene, für eine alternative Szene, für eine Clubszene und so weiter und so fort, dass sich das immer verändert, aber natürlich Verdrängung stattfindet, jetzt gerade auch durch die Pandemie, ne? Und das muss jetzt nicht unbedingt nur sein, weil da über dem Club und über der Kneipe sich da Leute hingesetzt haben, also vornehmlich natürlich aus dem süddeutschen Raum, ja, und die dann sagen, Huch, ist aber ganz schön laut hier über dem Club, ja, hätte ich gar nicht gedacht, als ich hier eingezogen bin, da muss der Club jetzt wohl leider raus. Ja, also, oder halt, das ist natürlich irgendwie auch, wenn Clubs gerade nichts einnehmen, Clubs nur ein kleines Beispiel, ne? Weil da keine Leute hingehen können, die Vermieterinnen und Vermieter, die wollen natürlich Knete haben. Das ist ganz klar, und du kannst dich von allen Leuten erwarten, komm, lass mal stecken, uns geht's allen gerade nicht gut. Ne? Und deswegen meinte ich mit diese Verdrängung, die man sieht, auch im Tacheles beispielsweise an der Oranienburger Straße, tolles alternatives Zentrum, jetzt, keine Ahnung, was kommt jetzt dahin? Ich glaube, ein Einkaufszentrum ist natürlich nicht deine Schuld. Ne? Aber ich frage nur, was kann Berlin-Partner tun?
Und dafür,
gibt es Möglichkeiten, sowas auch mal zu verhindern? Oder sich aktiver dafür einzusetzen, dass solche Orte weiter überleben?
Aber ich meine, da muss ich ganz klar dagegen halten. Weil Berlin ist eine Stadt der Veränderung. Ja, Berlin wäre langweilig, wenn wir alles so erhalten würden. Alle Beispiele, die du sagst, die tun natürlich weh, ja, aber dieser Schmerz, der entfacht auch wieder Energie und ist Impuls und Anfangspunkt für Neues. Natürlich ist die Attraktivität Berlins, liegt an solchen Themen wie dem Tacheles, wie der Clubkultur, wie vielen anderen auch. Die ist aber nicht statisch, sondern die ist immer in der Veränderung. Was wir erleben ist, und das ist halt schmerzhaft, dass der Erfolg und die Attraktivität Berlins schneller ist, als die Verwaltung ist und das Handeln der Politik. Wir sind nicht dazu gekommen, im gleichen Maßstab beispielsweise Wohnraum anzubieten, wie Einwohner zusätzlich nach Berlin gekommen sind. Wir haben nach wie vor das Problem, dass Berlin halt die Mieterstadt ist in Deutschland und wir kaum Eigentumswohnungen haben. Da kann man sich fragen, wo ist denn das Problem? Das Problem ist, dass Berlin aus seiner Struktur heraus wahnsinnig große Mietwohnungen hat, wo unfassbar wenig Leute wohnen. Also wir haben im Schnitt in Berlin wohnen, hat jeder Bürger Berlins 45 Quadratmeter, wo er wohnt, während im Rest der Republik man deutlich an der 30 Quadratmeter Grenze ist. Das heißt, wenn du irgendwie seit 20 Jahren in der großen Altbauwohnung noch aus WG-Zeiten wohnst und jetzt aber alleine dann drin bist und willst da eigentlich raus, weil es zu groß ist, ist da eine neue Wohnung, die dann kleiner ist, auch noch teurer. Das ist eine riesen Herausforderung, die was aber sozusagen ja auch die Herausforderung bis vor kurzem war, dass Berlin mehr oder weniger das Armenhaus von Deutschland war. Das heißt, wir haben unter dem Bundesdurchschnitt eine Wertschöpfung gehabt. Das heißt, es haben überdurchschnittlich viele staatliche Zuwendungen bekommen. Es ist ein Problem. Also eine schöne Nostalgie ist, dass die Häuser besetzt sind und man für wenig Geld was machen kann. Die Realität ist, wenn ich allein Neukölln angucke, wo allein in Neukölln 70.000 Menschen von staatlicher Zuwendung leben und es nicht schaffen, selber einen Job angeboten zu bekommen, um selber dafür Geld zu verdienen. Und von daher ist es sehr positiv für die Stadt, wenn wir auf dem Pfad sind, mehr Arbeitsplätze zu haben, dass tatsächlich die Leute mit ihrer eigenen Arbeit sich auch Eigenes leisten können. Dass die Herausforderung ist, dass wir mitten in Umbruch sind und dieser Umbruch nicht richtig gestaltet wird. Das ist unsere Herausforderung. aber sozusagen nostalgisch daran hängen, dass wir früher irgendwie in der Abschottung im Altbau alles wild machen konnten, das ist, glaube ich, etwas, was, also auch ein Bild, von dem müssen wir uns verabschieden. Wo wir uns nicht verabschieden dürfen, ist, dass wir Räume für Kreativität haben, dass wir Räume für die Subkultur haben, dass wir auch das wilde Berlin haben. Das beides muss miteinander gestaltet werden. Und das macht ja die Attraktivität aus. Das, wie gesagt, führt aber nicht dazu, dass man eine Veränderung plötzlich stoppt, weil das wäre was Konservatives, was Langweiliges. Da würde ich dann sagen, herzlich willkommen in Hamburg oder Berlin oder in München, aber das hat mit Berlin nichts zu tun.
Und das finde ich jetzt eine starke Aussage auf jeden Fall. Lieber Stefan, ich habe am Ende nur noch eine ganz kleine, und das ist vielleicht auch es ist eine Typfrage vielleicht, auch vielleicht aber auch nicht. Jetzt sind wir bei einem Netzwerkevent. Nur noch mal so, gehen wir noch mal kurz zurück, ist mir nämlich noch mal eingefallen. So, und jetzt sagst du, verbinde dich mit drei Leuten. Was ist denn, wie kann ich, ganz doofe Frage vielleicht, wie verbinde ich mich da am besten? Twitter, Instagram, LinkedIn, was würdest du mir da empfehlen?
Auf einer analogen Netzwerkveranstaltung?
Ja.
Nichts von beiden, einfach hinzugehen und zu sagen, ey, sagen Sie mal, du hast ja coole Sneaker an oder einen coolen Hut. Wer bist denn du?
Aber wenn wir das übersprungen haben und wir untereinander gesagt haben, ja, wir mögen unseren Klamottenstil, wir sehen fancy aus und riechen gut und wir wollen danach in Kontakt bleiben, was ist da das Netzwerk, auf das du zugreifen würdest, die analoge Karte, und speichere mich ins Telefon ein oder Twitter, Instagram, LinkedIn.
Nur das kommt ja darauf an, wen ich vor mir habe. Also ist es der Politiker, die Politikerin oder die Journalisten, Journalisten, ist sicherlich Twitter, ja, weil man ist ja Meinungsmacher. Ist es mehr im kreativen Bereich, würde ich sagen, ist es mehr TikTok und Instagram, ja, vielleicht Snapchat. Ist es rein auf Wirtschaftsunternehmen, sprich mit Wirtschaftsunternehmen, wäre es LinkedIn. Also als sozial in den sozialen Medien. Aber ganz gut ist, E-Mail-Adresse und eine Telefonnummer oder eine Möglichkeit, einen Chat zu haben, ob das jetzt der Chat in Instagram ist oder WhatsApp oder Telegram-Signal. Mir ist es total egal, ich nutze alles.
Wunderbar, also da auf diese Gespräche. Leute, wenn ihr dabei sein wollt bei Berlin Partner, schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Und dann, wer weiß, vielleicht kommt ihr irgendwann auch mal in die Situation, auch mal zu Herrn Müller zu sagen, folgt mir auf Instagram, war ein nettes Gespräch, ich mag deine Schuhe zum Beispiel. Aber erstmal vielen lieben Dank, Dr. Stefan Franzke, CEO vom Berlin Partner Netzwerk und Entrepreneur. Ich glaube, wir haben heute sehr, sehr viel erfahren. Cool, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, ich wünsche dir noch eine schöne Woche.
Ja, das vielen Dank für die letzte Stunde, Tim. Und ja, auch dir alles Gute mit dem ganzen Team von Comacon. Und ich freue mich, dass ihr Berlin-Partner seid.
Leute, abonniert den Podcast, wenn ihr Bock habt. Natürlich bewertet ihn gut, wo es geht. Und natürlich nur gut ausschließlich. Alles andere wollen wir nicht sehen. Tschüss, Leute. Macht's gut. Bis bald. Ciao.